Die Protokolle sagen, dass die Kritiker der Corona-Zeit alle recht behalten haben. Jede Verschwörungstheorie hat sich als Realität herausgestellt. Das Hauptproblem Deutschland ist die Selbstzerstörung der Kultur. Wir zerstören unsere eigene Kultur. Heute heißt Streit ja Hass. Es muss ja nur Alice Weidel auftreten, dann ist das egal, was die sagt. Die kann auch sagen, die Erde ist rund und der Mond scheint nachts. Hass, alles Hass. Wenn Sie hier in Berlin sagen, Häuptlinge oder Indianer, werden Sie eingesperrt. Dieses Diktat der Brandmauer ist ja der größte Irrsinn. Wenn Sie CDU und CSU wählen, wählen Sie Grün. Ich habe gesagt, wenn ihr mal richtig Verschwörungstheorie geschwurbelt mit Fake News haben wollt, dann müsst ihr in die Bundespressekonferenz gehen.
Hat die AfD aus ihrer Sicht ein Problem mit Rechtsextremismus, muss diese Partei verboten werden.
Ja, das ist ja ein Witz in Tüten.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und ich grüße Sie aus Berlin mit einem ganz besonderen Gast, einem spektakulären Gast. Es ist dies der Journalist, ehemaliger ZDF-Moderator und nicht nur Schriftsteller, sondern auch Bestsellerautor, gigantischer Bestsellerautor, fast unvorstellbar für einen Schweizer, denn Herr Hane, Peter Hane, hat eine Auflage von über 10 Millionen Bücher verkauft, gerade ein neues Buch rausgebracht. Ist das euer Ernst? Fragt er hier auf seinem, ja, mit sicher, man kann es, glaube ich, das ist risikofrei, wenn man sagt, ein neuer Bestseller ist
ja,
da entstanden.
Es ist schon.
Ja, genau, es ist schon ein Bestseller, sagt er. Peter Hane, erste Frage, was ist Ihr Erfolgsrezept? Warum sind Sie so beliebt?
Eigentlich müssen Sie das die fragen, die mich lesen, aber ich kriege ja die Echos. Und die Leute sagen, der spricht uns aus dem Herzen. Der redet Klartext und nicht drumherum. Der bringt auch Themen, die andere nicht anfassen und so. Dann darf die Sprache nicht akademisch sein. Sie muss einfach so sein, dass es jeder versteht. Und ich bringe auch in diesem Buch ja ganz aktuelle Sachen. Es sind 30 Kapitel, da steht jedes Kapitel pass pro toto, also ein Beispiel, wie es in Deutschland aussieht. Und wissen Sie, ich sage immer, Zufall ist ein Pseudonym Gottes. Ich habe zum Beispiel in diesem Buch jetzt ein Kapitel drin über die Umweltministerin Deutschlands, Steffi Lemke, die kein Mensch kennt, aber die will gerne bekannt werden. Folglich hat sie Hunderttausende Euro eingesetzt von meinen Steuergeldern, um PR-Agenturen und Fotografen und sowas alles zu holen, dass sie bekannt wird. Ausgerechnet diese Frau ist nun in diesen Tagen sehr bekannt geworden, weil sie nämlich sozusagen verursacht hat, dass Afrika, Botswana, jetzt 20.000 Elefanten nach Deutschland bringt. Also der Untertitel ist ja Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Das ist für mich Idiotie pur, was wir heute in Deutschland erleben. Es ist ja eine politische Landschaft, ich bin ja 50 Jahre da schon drin in dem Geschäft und war immer an vorderster Front, auch beim Radio vorher schon, nur Innenpolitik. Und sowas Idiotisches wie heute habe ich noch nie erlebt.
Vielleicht noch ganz kurz zu Ihrer Person, Sie sind ja wahnsinnig interessant, wahnsinnig lange im Geschäft dabei, für Leute, die Sie vielleicht nicht kennen. Was muss man über Peter Hane wissen, um ihn zu verstehen?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ach, du liebes bisschen. Also, ich glaube, man muss ihn erleben. Es geht, glaube ich, doch nur übers Erlebnis, um vielleicht den Eindruck zu haben, ich sage immer, es gibt drei Konstanten für einen Journalisten, für einen Politiker, für einen Menschen überhaupt. Das ist Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Kompetenz. Und dass man einfach weiß, ich bin von der Pike auf Journalist, bin auf der anderen Seite selten im Privatleben mit Politikern und Journalisten zusammen, sondern lebe ganz normal unter dem normalen Volk und auf der anderen Seite ein Stück Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Also das ruht natürlich auch in meinem immer schon vorhandenen und ja offen bekannten Glauben. Ich habe mich immer als Christ bekannt und das hat mir viel Häme eingebracht, aber auch und heute mehr denn je Respekt.
Wie lautet Ihre zentrale Botschaft? Wofür steht Peter Hane?
Für die Wahrheit. Für die Wahrheit. Also Bert Brecht hat ja gesagt, wer die Wahrheit nicht sucht, der ist dumm. Wer die Wahrheit aber hat und sie als Lüge verkauft, der ist ein Verbrecher. Und Erich Kästner, dessen Bücher ja verbrannt worden sind im Dritten Reich, im Nationalsozialismus, der hat gesagt, diejenigen, die die Wahrheit verkünden, spalten auch immer. Die einen sagen, das ist alles Blödsinn und lehnen einen ab. Warum? Weil sie sich überführt fühlen, ertappt fühlen. Das war jetzt die letzten 4 Jahre. Diese ganze Corona-Geschichte, alles, was wir hatten, jetzt liegt das ja alles offenbar mit den Protokollen des Robert-Koch-Instituts. Ja, das war ein Krieg, fast ein Glaubenskrieg. Also mein Motto, und ich habe es also weniger mit Bert Brecht als mit Jesus Christus, nur die Wahrheit macht uns frei. Und das ist mein Lebensmotto immer gewesen. Auch wenn es wehtut oder wenn es unbequem ist, es hilft eigentlich nur die Wahrheit. Und ja, die ist eben heute nicht mehr gefragt. Ich rede grundsätzlich nicht von der Lügenpresse. Das muss man gar nicht. Die Leute können doch selbst beurteilen, wenn sie eine Zeitung lesen, wie sie das empfinden, was da drin steht. Das muss ich denen ja nicht sagen. Deswegen sage ich auch dieses Wort nicht. Nur was wir heute erleben, hat ja nichts mehr mit Wahrheit zu tun, sondern es ist eine interessengeleitete Ideologie, und der Witz ist, sie geben es ja selbst zu. Ich nehme mal nur ein Beispiel, dass gesagt wird bei diesen Protokollen des RKI, die ja bekannt geworden sind, weil da Schwärzungen auch noch drin sind, aber die Protokolle sagen, dass die Kritiker der Corona-Zeit alle Recht behalten haben. Jede Verschwörungstheorie hat sich als Realität herausgestellt. So, und jetzt kommt Folgendes. Wir dürfen das nicht veröffentlichen, weil sonst spielen wir ja den Rechten in die Hände. Und wir dürfen das nicht veröffentlichen, sonst ist das Volk in Unruhe oder irgendwas. Ja, Entschuldigung, mein Auftrag als Journalist ist es doch, die Leute in Unruhe zu bringen und aufzuklären. Also was wir heute nicht mehr haben, ist dieses im positiven Sinne Investigative. Ich sage immer, zum Journalismus gehört Zweifeln, Zweifeln, Zweifeln. Alles, was mir verkauft wird, auch von besten politischen Freunden, ich muss erst mal zweifeln, weil das ja alles interessegeleitet ist. So, und dann skeptisch sein, Fakten sammeln, das alles überprüfen und dann erst damit in die Öffentlichkeit gehen. Heute, es ist entweder Faulheit oder es ist pure Ideologie, dass man sich gar nicht mehr bemüht um die Fakten, sondern einfach, was nicht sein darf, das darf auch nicht sein. Wir erleben, sehen Sie noch ein anderes Beispiel in Deutschland, ist die Ausländerkriminalität. Wenn man das vor 3 Wochen gesagt hätte und wir hätten uns vor 3 Wochen getroffen, ich hätte Ihnen gesagt, alles dramatisch in Deutschland, hätte ich die Ausstrahlung Ihrer schönen Sendung ja gar nicht überlebt. Da wäre ja schon die Polizei vor der Tür gestanden, denn das war ja auch rechtsradikal zu sagen, also Kriminalität ist größtenteils von Migranten und Ausländern. Jetzt seit wenigen Tagen sagt selbst die Politik, weil sie es nicht mehr übersehen kann, dass das so ist. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist ein Versagen des Journalismus, dass man nicht genauer hingeguckt hat in den letzten Jahren. Denn eins kann man sagen, das ist wie bei Corona, bei Klima oder jetzt bei dieser ganzen Migration. Man hätte vor 10 Jahren noch etwas ändern können. Ich bin zwar kein Pessimist, erst recht kein Optimist, bin Realist. Ich befürchte, dass sich vieles nicht mehr ändern lässt.
Ich werde selbstverständlich mir die größte Mühe geben, da diese letzten optimistischen Anhaltspunkte noch herauszukitzeln. Aber was mich jetzt interessiert, wir sind ja voll schon beim Thema. Sie haben sich jetzt in diesem Buch intensiv mit Deutschland auseinandergesetzt. Sie haben jetzt mehrere Probleme schon angesprochen. Was glauben Sie, Was ist das größte Problem Deutschlands?
Also das kann ich beantworten mit einem bewegenden Erlebnis. Henry Kissinger. Nun werden wieder manche unserer Zuschauer sagen, deswegen sage ich Ihnen jetzt gleich, es geht mir nicht um die Politik von Henry Kissinger in den letzten Jahrzehnten, weil die sagen, ja, das war ja auch ein Verbrecher und der hat ja auch Kriege und alles sowas. Nur mal die Persönlichkeit. Der Mann wurde 100, kam hier nach Berlin zu einem Essen. Kurz danach ist er gestorben. Und bei diesem Abendessen, hier ganz in der Nähe, wo wir sitzen, merkte man, er stammt ja aus Fürth bei Nürnberg in Deutschland, in Bayern, und dass er nochmal, wie soll ich sagen, sich dieser Wurzeln bewusst wurde. Und da sagt dieser alte Mann, das größte Problem Deutschlands ist die Öffnung der Grenzen 2015, die Flutung durch importierten Antisemitismus, dieser blanke Antisemitismus, den wir heute erleben, auf den Straßen Berlins wird gerufen, Hamas, Hamas, Israel ins Gas. Und die Polizei schreitet nicht ein. Das ist ja etwas, was wir jetzt erleben, das ist ja unfassbar. Und das Zweite ist mir genauso wichtig, da sagte er, das Hauptproblem Deutschland ist die Selbstzerstörung der Kultur. Wir zerstören unsere eigene Kultur. Das heißt, es steht ja alles zur Disposition. Nehmen Sie nur mal dieser Irrsinn mit Gender und Transgender und sowas alles. Wenn heute der Berliner Regierungsbürgermeister, also Ministerpräsident, der von der CDU ist, der sagt, ein Flüchtling, der sich als Frau versteht, ein männlicher Flüchtling, der sich als Frau versteht, darf nicht abgeschoben werden. Ja, das sage ich doch, das sagt sich doch jeder vernünftige Mensch, hat der denn nicht alle Tassen im Schrank? Jetzt kommt die Bundesvorsitzende, Stellvertretende der CDU. In Klammern, ich beschäftige mich überhaupt nicht mehr mit der Ampel. Dass das alles irre sind, das wissen wir ja. Ich will nur gucken, wo ist eine Alternative für Deutschland? Und die finde ich in der CDU und der CSU nicht. Kurz vor Ostern hat die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, die Bildungsministerin ist in Schleswig-Holstein, einen Tweet abgesetzt im Internet und schreibt, ja, Männer und Frauen, das ist nur ein Rahmen, in dem sich dann diverse Geschlechter psychologisch, soziologisch und so weiter wiederfinden. Also ich bin ja dankbar, dass die CDU meint, ich sei ein Rahmen und kein Pfosten, geschweige denn Vollpfosten. So, ich bin ja wirklich noch ein Rahmen. Wissen Sie, an diesem kleinen Beispiel merken Sie, wir zerstören unsere Kultur. Unsere Kultur, wissen Sie, ich sage immer, alles ist Biografie. Als mein allererstes Interview, also so als ich in dem Alter war wie Sie, das war noch der Kindergarten, da saß ich dann etwas zittern, nicht so souverän wie Sie, dem großen Otto von Habsburg gegenüber. Der wäre österreichischer Kaiser damals gewesen, wenn es die Monarchie noch gegeben hätte. Und habe mit ihm ein Interview gemacht. Und dann sagt mir dieser weise Mann, Europa ist nur unter dem Kreuz zu haben oder gar nicht. Das heißt, wir haben die Prägung einer christlichen, jüdisch-christlichen Kultur. Das wird jetzt einfach, es wird alles verspielt. Das heißt, auch nebenbei, da habe ich ja in meinem Buch ausführlich, die Beispiele sind ja alle zum Lachen, nur es ist ernst, dass jetzt die Bücher umgeschrieben werden, dass Kinderbücher umgeschrieben werden, dass man sich tausendmal überlegt, Sie müssen sich doch jetzt überlegen, wenn Sie nicht aus der Schweiz kämen als deutscher Journalist, wie Sie die Frage formulieren. Denn ich könnte mich ja als Frau verstehen. Also müssen Sie mich jetzt anders ansprechen, als Sie es eigentlich wollten. Das ist doch Wahnsinn.
Steckt Deutschland in einer Identitätskrise?
Ja, na, völlig klar. Völlig klar. Das große Problem, und das sagt der Henry Kissinger auch bei diesem Abendessen, ist die Geschichtslosigkeit. Wir sind völlig geschichtslos und wir merken es gar nicht. Es wird immer geschrien, hoch, also Nazi, Nazi, Nazi. Also bald ist ja schon Nazi ein Ehrenbegriff. Wenn ich irgendwo auftrete in großen Veranstaltungen, sage ich, damit das schon mal ganz klar ist. Ich bin rechtsradikal, ich bin noch Nazi. Ich will das jetzt deswegen ironisieren. Und das sage ich zusammen mit meinem Freund Hendrik M. Broder, der eben der bekannteste deutschsprachige jüdische Publizist ist. Der sagt, ja, wenn Adolf damals so harmlos war, wie das, was Sie heute als rechtsextrem und Nazi bezeichnen, ja, dann war der doch gar nicht schlimm. Übrigens sagt Broder auch, wenn ihr begreifen wollt, warum das Dritte Reich des Nationalsozialismus überhaupt entstehen konnte in Deutschland, dann guckt euch an, was heute los ist. Das sagt ein Jude, der ein Drittel seiner Familie im KZ verloren hat. Verstehen Sie, ich kann das gar nicht sagen als Christ oder ich traue mich das fast gar nicht. Und der sagt, und das ist ja das schlimmste Verdikt, was es gibt, er sagt, wir sind auf dem direkten Weg in eine neue Diktatur. Das sage nicht ich, das sagen andere. Und Sie haben ja nachgefragt, wir haben heute eben keine richtige Meinungsfreiheit mehr. Wenn 80% der Leute heute in Umfragen sagen, in allen Umfragen, wir trauen uns nicht mehr, unsere Meinung zu sagen. Und so beginnt ja auch mein Buch, dass ich sage, können wir überhaupt noch ruhig schlafen? Als Journalisten, als Politiker. Die Leute glauben uns nicht mehr, sie vertrauen uns nicht mehr, sie sagen ihre eigene Meinung nicht mehr, sie sind eingeschüchtert, sie ziehen sich zurück. Können wir dann überhaupt noch ruhig schlafen?
Woran kann man sich heute in Deutschland noch festhalten? Was gibt Hoffnung? Was läuft vielleicht noch gut?
Also es läuft gut, das kann ich nur sagen. Ich habe immer mehr Zuspruch. Ich hatte noch nie so viel Zuspruch wie heute. Natürlich auch Ablehnung, völlig klar. Aber wir können ja mal jetzt gemeinsam auf die Straße gehen. Es sprechen mich, die mich noch vom ZDF von früher kennen, aber, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, auch für Sie, was Sie mit der Weltwoche machen, was Roger Köppel macht mit seinen Interviews und den Morgensendungen und was Sie jetzt hier machen, das wird konsumiert, das hat Einfluss, das hat Einschaltquoten, von denen träumt doch heute das öffentlich-rechtliche Fernsehen, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland von. Das heißt, die Zeiten haben sich doch völlig geändert. Meine Hoffnung ist, immer mehr Menschen orientieren sich über das Internet bei alternativen Medien. Deswegen haben die doch alle die Panik. Die Zeitungen, nehmen wir in Deutschland, ist ja das Beispiel, wie kriegen wir die AfD klein? Die sind doch in heller Panik. Und da sage ich immer, was regt ihr euch denn auf? Das Internet ist heute die große Informationsquelle. Und ich sage es mal ganz biografisch so für eine Familie. Früher sagte der Papa den Kindern, wieso die Weltlage ist. Weil Papa guckte ja die Nachrichten in der Tagesschau oder meiner früheren Heute-Sendung. Bei mir saßen sie auch noch vor der Sendung. Ich habe ja 7 Jahre heute und dann Heute-Journal, noch 10 Jahre. Da saßen sie mit gefalteten Händen und hörten, was Peter Hane da sagt. Das ist doch alles vorbei. Heute ist es umgekehrt. Heute sagen die jungen Leute den Alten, was los ist. Warum? Weil sie im Internet gucken und sagen, ja, also das ist übrigens ganz anders als das, was in der Zeitung steht. Und deswegen ist, das ist meine Hoffnung. Jetzt sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt Wahrheit. Die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Das war auch die Erfahrung, und ich, verstehen Sie, Geschichtslosigkeit. Ich bin eben aufgewachsen, auch weil ich gute Lehrer hatte, die uns das nahegebracht haben. Ich kenne aus den Büchern Geschichte, spätrömische Dekadenz. Und genau das Gleiche haben wir wieder. Ein völlig dekadentes Volk. Ich kenne die Geschichte des Nationalsozialismus. Und da ging es zum Schluss nur darum, wo liegt die Wahrheit?
Wo sehen Sie heute die Rolle Deutschlands auf dieser Welt?
Oh, die beschreibt sie doch selbst. Deutschland ist nach dem Motto, an deutschem Wesen soll die Welt genesen. Das Paradebeispiel ist ja erst vor wenigen Tagen passiert. Da fährt unsere Umweltministerin, über die ich mich ja schon in meinem Buch lustig mache, jetzt weiß ich, dass ich da richtig lag, fährt nach Afrika und erklärt mal kurz, jetzt darf ich ja das N-Wort nicht sagen, sonst werden Sie ja hier abgeschaltet, also den Eingeborenen, ihr Dummerchen. Ich komme jetzt aus Deutschland und sage euch, wie ihr das mit der Jagd auf Elefanten, auf Löwen und so weiter machen soll. Da sagen die ja, ist die Frau denn verrückt geworden? Die hat doch keine Ahnung, was bei uns läuft.
Exportweltmeister der Moral.
Das ist es. Und ich setze noch eins drauf. Exportweltmeister der Hochmoral. Wir sind inzwischen in Deutschland selber ein moralinverseuchtes Notstandsgebiet. Bei uns gibt es ja keinerlei Moral mehr, aber wir transportieren es in die Welt. Überlegen Sie mal, da ist die deutsche Bundesregierung mit 11 Flugzeugen, also sehr nachhaltig und umweltfreundlich, nach Katar geflogen und wollte der Weltgemeinschaft erklären, sofort die Atomkraftwerke abzustellen. Die haben sich gebogen vor Lachen. Wenn jetzt Deutsche auftauchen, ergreifen die Leute die Flucht. So viel Idiotie gibt es doch nirgendwo. Ich bin ja oft im Ausland unterwegs. Ich bin immer 1-2 Monate in den USA. Wenn ich da sagte, ich komme aus Deutschland, ja, da war ich, also Mensch, und unsere Oma kommt da auch her und made in Germany und wir haben hier die Waschmaschine aus Deutschland und sowas. Heute verleugne ich fast, dass ich aus Deutschland komme, weil die Leute über uns lachen, über so viel Hochmut. Und jetzt sage ich Ihnen noch ein Beispiel, ich habe das auch in dem Buch drin, das ist ja top aktuell. Da fahren zwei grüne Minister, Habeck, Özdemir, an den Amazonas in den Regenwald und stellen sich vor die Leute und sagen, also wir sind sowas wie eure Häuptlinge und die sagen euch doch auch, was ihr tun sollt. In Klammern, wenn sie hier in Berlin sagen Häuptlinge oder Indianer, werden sie ja eingesperrt. Sie dürfen ja nichts mehr sagen, sie dürfen ja Eskimo nicht mehr sagen, sie ist doch irre. Aber jetzt gehen die dahin mit dieser Chuzpe, wir sagen euch, wie ihr mit dem Regenwald umgehen sollt. So, und da sage ich Ihnen, wenn das unser Export ist, dann ist das Hochmut, Besserwisserei und wir machen uns, das ist Kolonialismus. Hier tut man ja so, als ich meine die, Entschuldigung, ich erinnere mich, dass Roger Koppel sich darüber lustig gemacht hat. Ich habe es noch im Ohr. Da fahren unsere Kultur- und Außenministerin, diese beiden intellektuellen Genies, Claudia Roth und diese Annalena Baerbock, nach Afrika, bringen Beutekunst zurück. Sie waren im falschen Land und es war die falsche Beutekunst. Aber Hauptsache, sie waren da. Es wird ja noch mit Dummheit verbunden, also Idiotie und Ideologie.
Was macht diese Ampelregierung eigentlich noch gut? Es kann ja nicht alles negativ sein. Wo sehen Sie das Positive?
Das Positive sehe ich, dass wir täglich Kabarett haben. Es ist pures Kabarett. Die brauchen gar nicht mehr mein wunderbarer Freund Uwe Steimle, der auf Sächsisch dieses Herli, an sich ist er fast arbeitslos. Ich sage Ihnen, es ist inzwischen Realsatire. Und ich habe das ja öffentlich hier schon mal gesagt, deswegen kann ich das hier auch in einem Schweizer Medium ungeschützt auch sagen. Ich habe gesagt, wenn ihr mal richtig Verschwörungstheorie geschwurbelt mit Fake News haben wollt, dann müsst ihr in die Bundespressekonferenz gehen. Ich war da 30 Jahre Mitglied. Wissen Sie, wir haben früher die Politiker gegrillt. Wir haben sie hinterfragt. Wir haben sie gequält mit unseren Fragen. Heute ist die kritischste Frage, Herr Bundeskanzler, haben Sie auch mal schlecht geschlafen? Das ist die kritische Frage, das gibt's doch alles gar nicht. Also, natürlich ist nicht alles schlecht, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir fällt im Augenblick nichts Gutes ein, weil... verstehen Sie, es ist alles so widersprüchlich. Und was mich am meisten aufregt, es ist alles am Volk vorbei. Man merkt, und das ist ja seit Jahren schon, übrigens sagen ja viele Leute, der Hahn ist ja erst mutig geworden, als er pensioniert ist. Oh nein, meine kritischsten Bücher habe ich geschrieben in der Glanzzeit meiner ZDF-Zeit. Ich habe immer gesagt, Leute, seid vorsichtig. Und heute ist es eingetroffen, dass wir zu keiner Parallelgesellschaft werden. Das heißt, Journalisten, nicht wo wir hier jetzt sitzen, in diesem Lokal, das ist normalerweise der klassische Parallelgesellschaftsort. Wir sind hier quasi noch im Regierungsviertel, aber auch im Zeitungs- und Medienviertel. Hier trifft sich diese ganze Blase. Sie völlig fern vom Volk. Also wenn Sie durch Berlin fahren, Sie sind ja eben gekommen hierher, dann erleben Sie zum Beispiel, Sie kommen gar nicht mehr vorwärts, weil überall sind Baustellen. Ist ja völlig klar, die Parallelgesellschaft fährt doch mit der Polizeieskorte. Bei so kleinen Dingen fängt es doch schon an. Dass viele Dinge sind so widersinnig. Also jetzt darf man ja in Deutschland Cannabis, also hoffentlich nehmen Sie ein paar Kilo mit, und du kriegst ja hier alles. Erstmal sage ich mir, man kann, weil Sie ja fragen nach der Ampelregierung, man kann die deutsche Politik gar nicht ohne Cannabis mehr ertragen. Also insofern ist die Freigabe schon richtig. Aber wenn, also ironisch jetzt, bitte ironisch. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, da sagen die in 44 Paragraphen, ja, und ein Paragraph ist, Cannabis darf nur 200 Meter von einer Schule entfernt konsumiert und verkauft werden. Ich habe 6 Schulen um mich herum, wo ich wohne. Da steht der Dealer nicht nur auf dem Schulhof, sondern schon in der Schulklasse. Da merken Sie doch, irre, wir sind irre.
Sie haben ja eigentlich... alle großen, nein, nicht alle großen Politiker, aber Sie kennen unglaubliche, haben unglaubliche Persönlichkeiten getroffen, gekannt, interviewt, Kohl, Schmidt, Brandt wahrscheinlich auch, nehme ich an. Gibt es eigentlich in Deutschland noch einen Politiker aus einem Schlage wie der genannten Politiker?
Eindeutig nein, weil einmal das intellektuelle Niveau sich verändert hat, die Auswahl sich auch verändert hat. Überlegen Sie mal, es war ja früher das Wort Querdenker das höchste Lob, was Sie kriegen konnten. Wir wollen Querdenker in die Politik. Es waren Leute wie Norbert Blüm oder also die völlig von außen kamen und nicht aus diesen Hinterzimmern. Heute haben Sie wieder diese Auslese, Sie müssen ja, um in den Bundestag zu kommen, alle Kriterien erfüllen. Also am besten ist, Sie sind zwangsbeschnitten, trans, nigerianischer Herkunft, geflüchtet und vergewaltigt irgendwie. Also sie brauchen jetzt alle möglichen Minderheiten, um überhaupt ins Parlament zu kommen. Meine Reaktion ist, ich fordere, dass in die Parlamente nur noch Leute kommen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und Lebenserfahrung haben und nicht diese Kevins und Ricardas und wie sie alle heißen. Das ist auch meine große Kritik an CDU und CSU. Das war mal eine Partei, da waren Handwerker, da waren freie Berufe, da waren Ärzte. Alles der Querschnitt, waren normale Hausfrauen im Parlament. Heute sind es alles nur diese von Hinterblenkner nach vorne geschoben. Also, die Persönlichkeiten, nach denen Sie fragen, in dem Sinne gibt es heute nicht mehr. Ich will aber auch die Vergangenheit nicht idealisieren. Das darf man überhaupt nicht. Also früher, sage ich, war nichts besser, aber es war anders. Und eins ist mir das Wichtigste, was anders war. Früher wurde noch echt gestritten. Heute heißt Streit ja Hass. Oh, Hetz- und Hassreden. Es braucht ja nur Alice Weidel auftreten, dann ist das egal, was die sagt. Die kann auch sagen, die Erde ist rund und der Mond scheint nachts. Hass, alles Hass. Ich habe die Zeiten erlebt und ich mache das ja wirklich seit über 50 Jahren und immer an vorderster Front. Habe ja unzählige Sommerinterviews gemacht mit all den Spitzenpolitikern Deutschlands. Das ist ja schon wie eine Legende. Nach dem Streit war man menschlich trotzdem zusammen. Und wenn das Kartspielen war oder Bier trinken. Und das war nicht das Negieren, dass der Streit nur Theater ist, sondern es war im Gegenteil. Es ging menschlicher zu. Und es ist heute, ich erlebe es ja auch bei meinen Kollegen, es ist so viel, früher war es Neid. Also meine Auflagen, Sie haben das ja freundlicherweise, und das ist ja jetzt für mich der neue Slogan, mehr Bücher als Einwohner der Schweiz. Das ist ja sensationell.
Wobei unsere Bevölkerung natürlich auch wächst.
Ja, ich merke es ja. Ich komme ja gerade aus dem Wallis und freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt gleich in Berlin wieder diesen herrlichen Dialekt, den ich so liebe, weil Schweiz ist so gemütlich. Also ach, wenn Sie die schlimmsten Sachen sagen, klingt das immer noch herzlich und das finde ich ja so. Und das ist es ja auch, da waren wir ja gerade, das Menschliche. Wissen Sie, Sie können doch nicht einer Abgeordneten, nur weil sie in der falschen Partei ist, nicht kondolieren, weil ihr Mann gerade gestorben ist. So weit sind wir ja inzwischen schon. Nein, ich will ja nicht in die Nähe gerückt werden. Mir sagt eine führende Politikerin der AfD, eine großartige Frau, die ich schon Jahrzehnte kenne, die ist aus der CDU ausgetreten, so, ist eine ganz großartige Frau, die sagt mir, überlegen Sie mal, am 60. Geburtstag meines Bruders ruft er mich am Morgen an, als ich schon mit dem Blumenstrauß stand und das Taxi wartete, du bleib lieber zu Hause, ich kann dich meinen Freunden nicht mehr zumuten. Und wenn wir so weit sind inzwischen, und so sind wir, dann ist eine Gesellschaft kaputt, kaputt.
Sie haben gesagt, früher war nicht alles gut, nicht idealisiert, ja, aber es war sicher besser. Würden Sie so weit gehen, dass man heute das deutsche Volk von seinen Politikern schützen muss?
Ja, also es gab ja mal eine Institution dafür. Das haben wir nur vergessen. Der Verfassungsschutz ist nach der Zeit des Nationalsozialismus ja gegründet worden, um, jetzt sage ich mal Ihre Worte, die natürlich da nicht so gefallen sind, um das Volk vor der Regierung zu schützen. Das heißt, dass es eine Institution gab, die überwacht hat, dass die Regierenden nicht gegen das Grundgesetz, also die Verfassung, verstoßen. Dazu gab es den Verfassungsschutz. Heute sage ich immer, es ist Etikettenschwindel. Man sollte den Verfassungsschutz umbenennen in Regierungsschutz. Heute ist der Verfassungsschutz reinster Regierungsschutz. Das heißt, ich meine, es darf doch wohl nicht wahr sein. Ich darf doch kritisieren, wie ich will, solange es den Staat nicht gefährdet. Heute heißt es aber, jede Beleidigung eines Politikers. Also wenn ich sage, deswegen, ich mache das ja insofern schon ein bisschen raffiniert. Ich sage ja, wir werden von Idioten regiert. Das sage ich öffentlich überall und sage, wissen Sie, ich erkläre aber gleich, ich habe ja in der Schule Latein und Griechisch gelernt. Und da ist es so, wenn da ein Klempner bestellt wurde und es kam ein Metzger, kam ein Idiot, also ein Nichtfachmann. Und das haben wir heute auch überall. Wir haben Nichtfachleute, die null Ahnung haben, aber sie spielen sich auf, als hätten sie Ahnung. Also für mich ist es einfach nur schlimm, dass sie, also nicht nur, dass die Leute Angst haben zu kritisieren, sondern diejenigen, die auch Journalisten, die noch den Mut haben zu kritisieren, sind sofort ausgegrenzt. Und inzwischen, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, in der Schweiz kann man sich das gar nicht vorstellen. Inzwischen steht schon die Polizei vor der Tür. Hausdurchsuchungen wegen irgendeinem vorgeschobenen Grund. Sie können natürlich nachher sie nicht einsperren. es geht nur um Einschüchterung. Und dass jeder merkt, Junge, wenn du hier noch weiter so machst, wie ich das tue, stehen wir auch vor deiner Tür. Das ist jetzt nicht mehr, wie soll ich sagen, Übertreibung oder Beschimpfung, sondern es ist Realität.
Was man in der Schweiz auch mit einem gewissen Befremden beobachtet, ist ja, dass Deutschland oder die Regierung, die Politik, macht in zentralen Fragen das Gegenteil, was die Bevölkerung will. Also die Umfragewerte gehen in eine Richtung und das, was die Regierung macht, in die andere Richtung. Meine Frage an Sie, wie demokratisch ist eigentlich Deutschland noch?
Tja, das ist jetzt eine schwere Frage. Wenn ich jetzt richtig loslegen würde, dann würde ich Ihre Sendung, die Ausstrahlung gerade noch überleben und dann stände wirklich bei mir der Verfassungsschutz vor der Tür. Also ich will mal so sagen, Sie haben völlig recht, es ist weitestgehend gegen das Volk. Nun kann man aber auch positiv sagen, kann sagen, na ja, nun, bei Helmut Kohl damals, da ging es ja um die NATO-Nachrüstung, dass also die NATO sich bis auf die Zähne bewaffnet hat, um die Sowjetunion niederzukriegen, was ja natürlich uns auch die Wiedervereinigung gebracht hat, die Einschüchterung der Sowjetunion. Da hat es Massendemonstrationen gegeben von 500.000, 600.000 Leuten, habe das alles selber miterlebt. Und Helmut Kohl hat gesagt, und auch damals Schmidt, da waren ja sogar die sich eigentlich, heute würde man sagen, sich Hassenden, waren da plötzlich und sagen, wir stehen hier zusammen. Die Sicherheit des Staates geht vor, das Volk kann sagen, was es will, ist völlig wurscht, wir machen das. Sowas gibt es ja auch.
Vielleicht muss ich die Frage noch anders stellen. Muss Deutschland aufgrund auch dieses Beispiels, das Sie genannt haben, und auch der Beispiel, die ich genannt habe, muss Deutschland verschweizern? Braucht das deutsche Volk ein Referendum, eine Volksinitiative, ja, wie es die Schweiz hat, muss also Deutschland verschweizern?
Ich habe ja, das können Sie wunderbar im Internet noch nachgucken, bei der Stiftung gesprochen. Stiftung Zukunft CH, so ist es. Hat Hunderttausende von Einschaltquoten, habe ich eine Rede gehalten, anlässlich des Jubiläums der Schweizer Verfassung letztes Jahr. Und da habe ich gesagt, für mich ist die Schweiz das große Vorbild, allerdings, und das sah ich jetzt mal nicht pädagogisch mit erhobenem Zeigefinger, muss die Schweiz auch die Schweiz bleiben. Geben Sie bitte Ihre Neutralität nicht auf. Machen Sie sich nicht abhängig von irgendwelchen Blöcken oder was auch immer. Die Schweiz muss neutral bleiben. Und das Zweite, weichen und aufweichen Sie nicht die Referenden, die Volksabstimmungen und so weiter. Das ist der größte Schatz, den es weltweit, nicht nur Europa, den es weltweit gibt. Und das ist für mich das Vorbild. Wenn das Volk mehr zu bestimmen hätte, man muss ja nicht, wir haben eine repräsentative Demokratie, haben Sie ja eigentlich auch. Aber es muss wenigstens in Grundfragen das Volk gefragt werden, aber auch vor allem auf kommunaler Ebene, also auf regionaler Ebene. Das, gucken Sie sich nur die Frage an, wollen wir hier noch ein Flüchtlingsheim haben? Wir sind nur 600 Einwohner, jetzt sollen 400 arabische Jungs kommen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? In Deutschland heißt es, die Regierung erklärt von ganz oben, das wird dann immer weiter runter dekliniert, das müsst ihr haben. Damit zerstören wir alles, was ein Volk zusammenhält. Und die Erfahrung der Schweiz ist ja, ich bin ja nur oft da, dass die Abstimmungen, so gegensätzlich die Positionen waren, aber nie zu einer Spaltung geführt hat, sondern jeder hat gesagt, wir sind gefragt worden und das ist jetzt Demokratie, das machen wir. Hier habe ich den Eindruck, dass die Politik Angst haben, das Volk zu fragen. Die haben pure Angst. Wissen Sie, die Grenzen wären längst zu. Diese Migrationsfrage wäre längst beendet. Dieser Klima-Irrsinn, das ist ja das Nächste, was auf uns zukommt. Das ist ja der größte. Wissen Sie, wir haben ja eben über Hochmut gesprochen. Deutschland geht davon aus. Deutschland ist so groß wie eine Stecknadel. Auf dem Globus, ist ja gar nicht zu erkennen. Sie können ja den Namen Deutschland auf den Globus gar nicht draufschreiben. Da brauchen Sie ja einen Globus, der gigantisch groß ist. Jetzt wollen die Deutschen das Weltklima retten. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Corona war das Gleiche. Und da sage ich nur, was wir abbauen müssen in Deutschland, und das hoffe ich, dass das politisch geht, da muss eben eine andere Konstellation her. Da müssen eben Parteien nach vorne geschoben werden, die man heute radikalisiert und aussperrt. Es geht nur so, dass man jetzt die Politik zwingt, in welcher Form auch immer, hört aufs Volk. Und da ist, kann ich nochmal sagen, die Schweiz ein ideales, ich bin ja oft im Wallis und so, dann, für mich ist das ganz toll, dass man da über alles abstimmen kann. Aber ich sehe leider auch in der Schweiz, dass das da auch ein bisschen aufgeweicht wird. Deswegen bin ich ja froh, dass es Ihre Sendung gibt, die das immer wieder hochhält.
Nächstes großes Thema, Sie haben es schon einige Male angesprochen, RKI-Files. Das Robert-Koch-Institut wurde quasi gezwungen, es wurde freigeklagt, wurden Protokolle freigeklagt, die ziemlich schwarz erschienen sind, jedoch doch auch eine gewisse Brisanz an den Tag legten. Frage an Sie, was ist die ganz zentrale Erkenntnis, die wichtige Erkenntnis, die Sie aus diesen RKI-Files, aus diesen Corona-Protokollen jetzt haben?
Die ist ganz einfach, dass ich mich eigentlich erstmal um Entschuldigung bitten muss, weil ich immer gesagt habe, ich habe in allem richtig gelegen, aber das RKI ist schuld, weil es falsche Zahlen und das alles falsch macht. Da muss ich jetzt sagen, Herr Wieler, Tierarzt, der ist ja auch interessant, dass ein Tierarzt als oberster Menschen Humanmediziner da ist, aber Spaß beiseite. Eure Sachen waren richtig. Das Erschreckende ist, die Politik hat diese Informationen nicht nur unterdrückt, sondern sogar diesem weisungsgebundenen Institut gesagt, wie sie die Zahlen verkaufen sollen. Das heißt, Corona hat es ja eigentlich kaum gegeben, aber sie mussten Warnstufe, rot, rot, rot. In Klammern, das erleben wir doch jetzt. Gucken Sie sich mal die Wetterkarten der großen Nachrichtensendungen an. Früher war, wenn dunkelrot war, waren es 35 Grad. Heute machen die ja schon bei 20 Grad alles dunkelrot, damit die Leute in Erschrecken versetzt werden. Die Protokolle des Robert-Koch-Instituts sagen eindeutig, die Maßnahmen gegen Corona waren schlimmer, tödlicher, gefährlicher als die Pandemie selbst. Und dann gucke ich auch in die zwei Bücher, die ich in der Zeit geschrieben habe, in den letzten 4 Jahren. Ich habe das alles von Anfang an gesagt. Viele Journalisten, Sie, Weltwoche auch, haben gesagt, wir müssen hier, dürfen die Wahrheit nicht unterdrücken. Das wurde als Verschwörungstheorie bezeichnet. Das muss man sich mal vorstellen, das Schlimmste, was man einem vorwerfen kann. Die Akten des Robert-Koch-Institutes sagen eindeutig, die Verschwörungstheorien sind reinste Realität, sind sogar noch übertroffen worden. Und jetzt erwarte ich, dass doch endlich die Politik sagt, nicht nur Aufklärung, sondern Schuldzuweisung. Ohne dem hat das doch gar keinen Sinn. Wir wollen jetzt wissen, wer ist schuld daran, dass das zur Ideologie wurde. Und jetzt kann ich Ihnen ganz klar sagen, was mein Vorschlag ist. Erstens, lasst doch endlich aus den Gefängnissen die Leute raus, die da immer noch sitzen. Ärzte, Hebammen, Gesundheitspersonal, die falsche Impfausweise ausgestellt haben und sowas. In Klammern, die haben doch das Leben gerettet nach den heutigen Erfahrungen. Lasst die frei, wir brauchen jetzt viel Platz für Politiker, für die Verantwortlichen. Es bleibt mein Satz bestehen, ich will Handschellen klicken hören und nicht irgendwie so ein bisschen tralala und die Leute stehen. Das Schlimmste ist, dass die Leute sich jetzt aus der Verantwortung stehlen. Die Täter stehlen sich aus der Verantwortung. Und dann sage ich Ihnen noch ein Letztes. Ich fordere jetzt, dass die Kritiker nicht nur rehabilitiert werden, sondern dass nach diesen Leuten Straßen benannt werden. Straßen und Plätze, dass wir in Berlin jetzt eine Bakhti-Straße haben oder eine Sönnigsen-Straße oder Wodak-Straße, was auch immer. Wir brauchen jetzt die Rehabilitierung der Leute, die ihren Beruf verloren haben, ihre Reputation verloren haben, ihre Familie teilweise verloren haben, ihre Existenz verloren haben. Es gibt ja von den Kritikern Leute, die sie sind reif für die Psychiatrie. Manche haben sich sogar umgebracht. Muss man alles einkalkulieren. Für nichts. Heute wissen wir vom Robert-Koch-Institut, April. Für nichts.
Wenn Sie nach dem Verantwortlichen rufen, wer ist aus Ihrer Sicht hauptverantwortlich?
Naja, hauptverantwortlich sind schon die Spitzenpolitiker, wobei ich es fast schon ungerecht finde, dass man da immer gleich an Lauterbach, also ich habe, könnte ich Ihnen auf meinem Handy zeigen, wunderschöne Fotos noch von den letzten Monaten, wenn ich Lauterbach treffe, den habe ich ja tausendmal interviewt, sage ich, Mensch, Sie sind mein Lieblingsminister, haben zwar alles falsch gemacht, aber es ist ja ganz nett, dass wir uns hier wiedersehen. Übrigens, ich habe auch hier Ricarda Lang von den Grünen. Ging ich strahlend auf die zu, da sagte ja, dass Sie auf mich zugehen. Da sage ich ja, wieso, ich habe doch keine Berührungsängste, es gibt doch für mich keine Kontaktschuld. Ich finde Sie unwahrscheinlich toll. Niemand bringt den grünen Schwachsinn so fröhlich rüber wie Sie. Also muss doch immer positiv sein. Also, jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was Sie wissen wollten.
Verantwortlich.
Genau. Also, wer ist verantwortlich? Es sind schon die Spitzenpolitiker, die haben, wie soll ich sagen, da sind die Würfel gefallen. Wir müssen die Leute in Angst und Schrecken versetzen. Die Spitzenpolitiker, und da sage ich jetzt, in Bund und Land. Und es fing an vor 4 Jahren mit einer CDU-CSU geführten Regierung. Und deshalb sage ich nochmal, mein Problem ist nicht die Ampel. Sondern ich will wissen, warum CDU und CSU damals diese Weichenstellungen, Merkels Lockdown war genau vor 4 Jahren der erste, Ostern. Ich bin aufgetreten und habe gesagt, öffnet die Kirchen. Blödsinn mit diesem Corona-Kram. Der höchste christliche Feiertag, die Kirchen müssen auf sein. Mit diesem Satz bin ich damals in die Tagesschau gekommen. Da wurde ich interviewt, das war ein Och, Peter Hane ist Christ und er sagt, wir machen die Kirchen auf. 3 Wochen später wäre ich dafür verhaftet worden, weil denen plötzlich einfiel, du liebes bisschen, sie merkten ja plötzlich. Und ich sage Ihnen nur an diesem einen Beispiel. Zu Anfang dieser Pandemie, Masken sind gar nicht nötig. Dann sagte Merkel im Bundestag in einer, da sehen Sie, wir haben nicht nur betreutes Denken, sondern auch betreutes Wohnen und Leben. Ja, Mutti von der CDU stellte sich in den Bundestag und sagte, man kann auch selber die Masken nähen aus Stoff und die kann man bei 60 Grad waschen. Das hat die ernsthaft gesagt. 3 Wochen später hieß es, noch nicht mal die chirurgische Maske hilft, wir brauchen diesen Kaffeefilter. Ja, aber warum? Weil zwischendurch die Korruption kam. Da haben sich doch Politiker, vor allem von der CSU, bereichert an den Maskenkäufen, bereichert. Also das ist nur ein Beispiel. Und das hat sich durch. Wir bezahlen inzwischen Impfstoffe, die die Pharmaindustrie noch nicht mal hergestellt hat. Wir haben sie schon vorher bezahlt.
Ist eigentlich, sind diese Corona-Protokolle, die jetzt freigeklagt wurden, ist diese Information für Sie, der von Anfang an kritisch, skeptisch war, eine Genugtuung oder ein Grund, den einen noch viel mehr an die Decke treibt?
Also beides. Also zum einen, und ich sage es jetzt auch immer und sage es jetzt auch ganz gezielt zu denen, die uns zuhören. Wenn Sie zu diesen Kritikern gehören, die ausgegrenzt worden sind, Mensch, machen Sie eine Flasche Sekt auf. Freuen Sie sich. Wir müssen selbstbewusster und stolzer sein. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sehen, das macht ja die Opfer nicht mehr lebendig. Wissen Sie, und dafür brauche ich nicht unbedingt Christ zu sein, sondern Das ist mit Henry Kissinger die Selbstaufgabe der Kultur. Nelson Mandela, von den Linken wird er ja immer sehr hochgehoben. Südafrika, der hat gesagt, die Zivilisation einer Gesellschaft erkennt man am Umgang mit ungeborenen Kindern und mit sterbenden und alten pflegebedürftigen Menschen. Nach diesem Maßstab ist Deutschland nicht mehr, ist aus der Zivilisation weg, kann sich nicht mehr als human bezeichnen. Weil das größte Verbrechen ist, alte Leute ungetröstet sterben zu lassen. Ich kam jetzt ja hier zu Ihnen her, ganz live und in Farbe, es ist ja alles nur menschlich und Biografie, wenn man nicht in einer Parallelgesellschaft lebt. Kommt eine Nachbarin aus dem Nachbarhaus, eben als ich aufs Taxi wartete, auf mich zu und sagt, Herr Hane, ich kann darüber nicht mehr ruhig schlafen. Wir haben vor einem Jahr unsere Mutter mit 93 einsam in einem überfüllten Krankenzimmer in einem Krankenhaus hier in Berlin sterben lassen. Und ich füge dann noch hinzu, jetzt, wir haben vor allem in Deutschland die Toten nachher verscharrt, wie heute keiner seinen Hund verscharren würde. Ohne menschliche Begleitung, ohne Trauer und irgendwas. Wissen Sie, das sind nicht Kleinigkeiten, sondern es hat Tausende betroffen und damit ist auch der Zusammenhalt unserer Gesellschaft kaputt.
Woran halten Sie sich eigentlich fest, wenn Sie an solche Fälle denken und dann im Nachhinein noch bestärkt werden, indem Sie eben Recht hatten? Und wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann wäre das gar nicht passiert. Woran halten Sie sich fest, dass Sie sich da nicht versteifen, verbohren, radikalisieren? Was macht, wer hält Sie da zurück? Wer gibt Ihnen da quasi noch...
Ja, also sagen wir mal, der Glaube, von dem ich ja anfangs mal sprach, der muss ja irgendwo auch sichtbar werden. Und das ist schon die... ich hatte einen väterlichen Seelsorger früher, als ich noch jung war, das war schon ein alter Mann, und der sagte, du musst immer dankbar sein. Das war so ein Wort, wo er sagte, du musst immer dankbar sein, egal was kommt. Danken schützt vor Wanken und wer dankbar ist, fällt nicht um. Das habe ich verinnerlicht. Auf der anderen Seite, Hochmut kommt vor dem Fall. Wir könnten jetzt 1000 dieser Kalendersprüche uns hier sagen, aber die haben ja alle einen Sinn. Ich darf auch nicht übermütig werden, ich darf nicht hochmütig werden. Man muss demütig bleiben. Also nach dem Motto, ich habe immer recht gehabt, kann ich mir jetzt dreimal sagen und hoffe, dass andere Leute es auch erkennen und sagen, du hör mal, wir haben jetzt 4 Jahre gestritten, jetzt muss ich mal anerkennen, dass du recht hattest. Darauf kann man allerdings lange warten. Und dass man einfach, wie soll ich sagen, das gibt auch ein Stück Selbstbewusstsein. Und ich kann jetzt auch unseren Zuschauern nur sagen, wenn Sie zu diesen gehört haben, die wegen Kritik und allem so ausgegrenzt wurden, dann darf man jetzt auch mal durchatmen und sagen, ich habe recht gehabt. Und das gibt auch ein Stück Selbstbewusstsein für die Zukunft. Das ist doch wichtig.
Denn das nächste Problem steht ja schon vor der Türe, diese Demos gegen rechts, die auch Deutschland bewegen, Deutschland verunsichern. Was geht Ihnen durch den Kopf, vielleicht auf den Kern heruntergebrochen, wenn Sie an diese Demonstrationen gegen rechts denken?
Naja, ich habe das ja schon ein paar Mal anonym dann allerdings mit Sonnenbrille und wer weiß was. Ich wollte das ja hier in Berlin mal erleben, wer da so kommt. Also das beeindruckt mich überhaupt nicht. Es kommen ja fast alles nur Leute, die vom Staat finanziert werden. Entweder durch Bürgergeld, Arbeitslosengeld oder als Studenten BAföG. Da geht ja kein normaler Mensch hin. Das ist ja, die Regierung bestellt sich eine Demonstration. Also das ist ja Nordkorea im Endstadium. Übrigens in Klammern, wenn Sie das im Endstadium sehen wollen, gucken Sie sich nochmal die Bilder an, gibt es ja auch im Internet, von der Eröffnung der Buchmesse in Leipzig. kurz vor Ostern. Da lagen gedruckte Plakate von diesen Demos gegen rechts auf den Sitzen bei der Eröffnung. Da stand drauf: Demokratie jetzt wählen. Das ist dieses Motto dieser Demonstration gegen rechts. In Klammern, der Witz ist doch, ich soll Demokratie wählen, obwohl diese Demokratie mir sagt, dass meine Meinung rechtsradikal ist und keiner mehr mit mir sprechen soll. Das ist ja schon ein geistiger Widerspruch in sich. Oder die Kirchen, die sagen, also wer bei der AfD ist, darf zu uns nicht mehr kommen. Ja, Entschuldigung, das ist doch, also blöder kann man gar nicht sein. Aber da ist Folgendes passiert. Sie wollten Demo gegen rechts und da saßen der Bundespräsident, führende Politiker und CDU-Ministerpräsidenten von der CDU. Und dann steht auf auf der Rückseite von diesem Plakat, wenn dann das Zeichen von der Bühne kommt, heben Sie die bitte hoch. Also das ist China, Nordkorea, Sowjetunion in einem. Und wissen Sie, was der Witz war? Als diese dusselige Moderatorin, nun wollen wir mal für die Demokratie und gegen rechts, heben die Schilder hoch.
Was würden Sie aber so jemanden, das sind ja nicht, ich meine, das waren ja Zehntausende, Hunderttausende offenbar. Sicher. Was würden Sie einem Bürger, den dieser Höhenflug dieser AfD, dieser Partei, die man so nicht so richtig verorten kann, die einem vielleicht ein bisschen Sorge macht, ein bisschen ein mulmiges Gefühl, was würden Sie so einem Bürger sagen?
Information, Information, Information. Es geht nur darüber, dass man sich selber aus erster Hand informiert. Das heißt, deswegen bin ich mal zu so einer Demo gegangen. Als ich die hinter mir hatte, wusste ich, das ist alles Gaga. Friday for Future, also Klima, da muss ich ja nur einmal mit der Demonstration mitgehen und dann sehe ich, wie nach der Demonstration die Straßenreinigung Berge von Müll wegtransportieren muss, dann weiß ich, dass das alles unglaubwürdig ist, also man muss es nur miterleben. Und ich glaube, der Schlüssel ist, und deswegen bin ich ja jetzt gerne bei Ihnen hier in Ihrer Sendung und mit diesem Interview, es gibt so viele Alternativen, wo man sich informieren kann. Und die muss man auch nutzen. Die Zeit ist doch längst vorbei. Ich meine, ich habe davon gelebt. Die Leute saßen vor meinem Programm und das war das Einzige, was sie so hatten. Und dann konnte ich quasi durch meine Informationen, so war das mein Anspruch, ihnen helfen für eine eigene Meinung. Heute ist es ja so, dass ihnen soll ja nicht geholfen werden, eine eigene Meinung, sondern ihnen soll geholfen werden, dass sie die Meinung des Moderators oder die Meinung der Politik. So, der Schlüssel ist, und deswegen kann ich nur sagen, auch diese Medien, was Sie hier machen, müssen Sie unterstützen, auch finanziell. Ja, weil wir brauchen das doch. Verstehen Sie, Sie können natürlich die Weltwoche einstampfen. Ja, dann fehlt aber ein wichtiger Baustein für eine objektive Information. Natürlich ist das heute ideologisch gewollt. Die Öffentlich-Rechtlichen oder auch ihr Schweizer Fernsehen, das ist, ich will ja nun nicht immer wieder Korea sagen, aber das ist, da gibt es überhaupt keine Unterschiede mehr. Und bei den Zeitungen, es werden ja immer mehr Konzerne die Zeitungen übernehmen. Es gibt ja kaum mehr selbstständige Zeitungen, es sind ja alles riesige Konzerne. Ja, da ist natürlich der Pfiff. So ist doch nur Corona und Klima und auch der Ukraine-Krieg zu erklären, dass da die Konzernchefs pfeifen und die Linie vorgeben.
Wenn Sie sagen Information, 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 ich muss so fragen, hat die AfD aus Ihrer Sicht ein Problem mit Rechtsextremismus? Muss diese Partei verboten werden?
Ja, das ist ja ein Witz in Tüten. Wissen Sie, wenn Ihnen nichts Besseres mehr einfällt, dann drohen Sie mit dem Verbot. Und Sie merken ja jetzt, dass das in den Umfragen der AfD eher nützt als schadet. Wenn Sie die Demonstrationen, von denen Sie gesprochen haben und zu Recht gesagt haben, da waren Millionen auf der Straße, da hätte ja die AfD jetzt nur noch ein Promille haben dürfen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ich sage mal so, mir ist das völlig wurscht, ob das heißt AfD oder PVC oder irgend sowas. Es geht mir ja nur ums Phänomen. Mit einer Partei und einer politischen Position können Sie sich nur argumentativ auseinandersetzen. Und wenn Sie ins Internet gucken, Peter Hahner AfD, da kommt immer die Meldung, dass ich schon bei der Gründung der AfD, also vor über 10 Jahren, da war ich noch voll im ZDF tätig, habe ich gesagt, die AfD gehört in Talkshows. Die AfD muss interviewt werden. Ich war der Erste, der das gesagt hat. Da gab es noch nicht den Widerstand, aber alle sagten, aber wir machen das. Ich hatte in meinen Sendungen alle führenden AfD-Politiker, ich habe doch vor denen keine Angst. Ich habe manchmal den Eindruck, dass meine späteren Kollegen, also jetzt mehr so ihre Generation, der Moderatoren, die haben Angst davor, wenn einer von der AfD kommt. Natürlich, weil sie oft zu wenig Wissen haben, um denen auch Paroli zu bieten. Also, eine Partei, eine politische Bewegung, solange sie nicht gefährlich ist. Aber da soll mir mal einer sagen, die Linken gehen mit ihren Molotow-Cocktails darum. Ich sage, ich bin biografisch geprägt. Das heißt, ich habe die Zeiten mitgemacht der Gewaltdemonstrationen der Linksradikalen gegen Atomkraftwerke, Brockdorf, Stadtbahn West in Frankfurt. Da wurden Polizisten totgeschlagen. Wo hat denn die AfD jemals einen Politiker totgeschlagen? Und die sitzen heute im Bundestag, die Täter, also fast. So, und jetzt meine ich nur, wenn man das jetzt weitermacht, die Stigmatisierung der AfD, dann erreicht man genau das Gegenteil. Und je näher man ans Volk kommt, desto mehr. Ich bin ja jetzt viel unterwegs. Ich bin ja eben nicht in einer Parallelgesellschaft. Und ich erlebe Folgendes. Da sagen mir Leute in Städten oder Dörfern sowieso, aber auch in Städten, Bautzen, Greifswald, wo ich jetzt überall war, und sagen mir also, Entschuldigung, die Kandidaten der AfD kennen wir doch. Der eine war mal bei der CDU, der andere war mal bei der FDP, der eine ist Arzt, der andere ist Lehrer. Wieso sollen wir die denn jetzt ablehnen? Und wenn die sagen, die Umgehungsstraße geht rechts rum und nicht links rum, wieso sollen wir da nicht zustimmen, wenn das sinnvoll ist? Dieses Diktat der Brandmauer ist ja der größte Irrsinn. Ich sag Ihnen mal, ich hatte hier ein Erlebnis, ist ja alles praktisch. An der Tankstelle stand hinter mir ein Feuerwehrwagen und da sah ich zu den Leuten, die übrigens auf mich zukamen und sagten, Mensch, Herr Hahne, ganz toll, wir gucken Sie immer im Internet, das ist ja großartig, was Sie da machen. Und dann sage ich, jetzt sind ja Fachleute da, wofür braucht man eine Brandmauer? Und da sagen die wie aus einem Mund, eine Brandmauer braucht jemand, der Panik hat, dass aus einem Feuer ein Flächenbrand wird. Und das ist genau die richtige Beschreibung. Eigentlich ist die Brandmauer ja ein Ritterschlag. Nämlich die haben Angst, ich hätte doch keine Angst vor irgendeiner Partei, ich würde sie argumentativ bekämpfen, wenn ich anderer Meinung wäre. Aber die Brandmauer ist so etwas, ich brauche mich damit nicht zu beschäftigen, ich brauche nicht mehr zu löschen, ich brauche eine Mauer.
Was würden Sie einem Bürger vielleicht raten, der rechts ist, wie soll der umgehen? Wie soll der dazu stehen? Kann man überhaupt noch rechts sein heutzutage? Was würden Sie so einem Bürger raten?
Jetzt sind wir ja wieder am Anfang unseres Gesprächs. Dieses Wort rechts und Nazi und rechtsradikal ist inzwischen so inflationiert, dass es ja fast schon, das ist ja fast schon eine Karikatur. Also wenn ich ja heute sage, ich esse jetzt gerne, wir sitzen ja hier im Lokal, ich esse jetzt gerne einen Schnitzel. Da muss ich sagen, Schnitzel essen ist ja rechtsradikal, weil ich muss ja eigentlich vegan sein. Die armen Tiere und Das heißt, ich kenne genug Leute, die gehen jetzt ganz offensiv damit vor und sagen, übrigens, damit sie wissen, ich bestelle jetzt mal ein Bier. Da bin ich natürlich rechtsradikal, weil Bier ist ja Stammtisch und Stammtisch ist ja ganz furchtbar. Wissen Sie, es ist ja langsam lächerlich. Aber weil Sie sagen, was raten Sie? Ich kann nur sagen, was ich mache. Und zwar wirklich, und da bin ich wieder, ich bin ja Lutheraner vom Glauben, also von der Religion dann her, lutherisch. Und Luther hat einmal gesagt, den Leuten aufs Maul schauen, ohne ihm nach dem Munde zu reden. Und das ist der Erfolg meiner Bücher. Ich schaue den Leuten aufs Maul, so erstens. Und zweitens, Luther sagt, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Also einfach mal mutig zu sagen, wissen Sie was, das ist jetzt hier meine Meinung und wenn ihr anderer Meinung seid. Und dann das Dritte, der Ton macht die Musik. Wissen Sie, Sie können ja die schlimmsten, härtesten Sachen. Entweder man hat einen sympathischen Dialekt wie Sie, da klingt alles ein bisschen romantischer und auf Schweizerdeutsch, man traut den Schweizern ja nichts Böses zu. Und auf der anderen Seite, ja, dass man über sich selber lachen kann, dass man den Humor nicht verliert und dass man, also der Papst Benedikt Ratzinger hat mal gesagt, Wahrheit und Liebe sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir haben ja jetzt viel über Wahrheit gesprochen, jetzt kommt dazu auch ein Stück Liebe. Also Wahrheit nicht mit dem Holzhammer, sondern fröhlich. Und was meinen Sie, wie verblüffend das wirkt, wenn Sie Kollegen, die jetzt sagen, der wird doch mir noch nicht mal die Hand geben, sag ich, weißt du was, ich lade dich mal groß zum Essen ein. Und dann sage ich dir mal, was ich so denke. Und jetzt sind wir wieder bei meiner Begegnung mit der grünen Vorsitzenden Ricarda Lang, die ja nun meint, ein deutscher Rentner würde 2000 Euro verdienen, die hat ja auch überhaupt keine Ahnung. Da gehe ich doch auf die zu und sage, wissen Sie was, ich finde sie so nett, die finde ich auch sympathisch, weil die lacht. Und ich sage, niemand bringt den grünen Schwachsinn so gut rüber wie sie.
Achtung, eine fiese Frage, ich gebe es zu. Aber Hans-Georg Maaßen, ja? Der ehemalige Verfassungsschutzchef, hat ja mal gesagt, wenn wir gerade bei so Bürgereinstellungen, was weiß ich, Orientierungslosigkeit sind. Er hat gesagt, wer Grün wählt, wählt Grün. Wer SPD wählt, wählt Grün. Wer FDP wählt, wählt Grün. Wer CDU und CSU wählt, wählt Grün.
Ja, ja.
Wie ist das bei Ihnen, wenn ich ganz diskret fragen darf?
Also, erstens haben wir ja Wahlgeheimnis, Gott sei Dank noch. Obwohl man sich manchmal schon fragt, wie das so mit den Briefwahlen läuft. Deswegen kann ich nur jedem sagen, gehen Sie persönlich ins Wahllokal und schicken da keine Briefe ab. Aber erstmal hat Maaßen in diesem Punkt völlig recht. Und die CDU und die CSU sagen es jetzt ja auch ganz offen. Wir wollen eine Koalition mit den Grünen. Und da, ich habe noch nie Wahlempfehlungen gegeben, ich bin Journalist, der die Informationen liefert. Also ich liefere Ihnen jetzt die Informationen, wenn Sie CDU und CSU wählen, wählen Sie Grün. Und jede Koalition ist mit Kompromissen verbunden. Und da frage ich mich, wieso ist die Brandmauer eigentlich nicht zwischen CDU, CSU und Grünen? Warum ist sie zwischen CDU, CSU und AfD? Wo doch in der AfD die meisten großen Funktionsträger aus der CDU kommen. Also es ist ja alles Wahnsinn. Aber es stimmt, Sie müssen sich, auch bei der Europawahl, das ist ja ganz wichtig, nicht wahr? Da regen sich alle Leute auf über Frau von der Leyen. Ja, Entschuldigung, welches Parteibuch hat die Frau denn? Die ist von der CDU. Das heißt, wenn Sie in Deutschland das Kreuz bei der CDU machen, wählen Sie Frau von der Leyen. Ja, viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Die hat unser Geld verpulvert für Impfstoff, den es nie gegeben hat. Jetzt verpulvert sie unser Geld für Waffen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil wir sind doch eigentlich für den Frieden. Also wissen Sie, ich würde mal so sagen, die Wahlen, die wir jetzt in Deutschland haben, das ist die Europawahl, dann die Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, sind Schicksalswahlen. Schicksal insofern, setzt sich eine Gegenbewegung zu der jetzt herrschenden Altparteien-Großkoalition durch oder nicht? Ich glaube, das ist eine Chance, Zeichen zu setzen. Und vor allem, wir müssen, und das habe ich doch erlebt, ich bin doch 50 Jahre in dem Geschäft, das Wahlergebnis steht nachher fest, Damit muss die Politik umgehen. Man kann nicht sagen, wir wählen so lange, bis wir das Ergebnis haben, was wir wollen. Und es wäre doch herrlich, wenn jetzt die Politik gezwungen wäre, mal ganz neue Wege zu gehen, ohne Brandmauern.
Was wäre Ihr Wunschszenario? Was soll da herauskommen?
Also was Vernünftiges. Ich sage Ihnen jetzt hier keine Parteien. Aber es, sagen wir mal so, wir können ja unser Gespräch damit zusammenfassen. Es soll genau das rausgeben, was Sie ja auch gesagt und gefragt haben. Es soll wieder mit dem Volk und nicht gegen das Volk regiert werden. Es soll das Volk, auch wenn es bei uns keine Volksabstimmungen gibt, wie bei Ihnen so wunderbar in der Schweiz, trotzdem der Wille des Volkes, zumindest per Umfrage, erahnt werden und dann umgesetzt werden. Es soll niemand ausgegrenzt werden. Sie können mir doch nicht sagen, und wissen Sie, ich habe das doch hautnah erlebt. Ich war früher wahnsinnig viel in der DDR. Ich habe erlebt, was die Leute dort mitgemacht haben. Ich habe mich gefreut, dass an meinem Geburtstag, dem 9. November 1989, hier in Berlin die Mauer gefallen ist, dass das plötzlich alles vorbei war, dieses Regime. Und Sie brauchen wieder, wie soll ich sagen, diese Entdämonisierung bestimmter Politiker und Parteien. Denn wir haben es hingekriegt nach der Wiedervereinigung, dass die SED, diese Verbrecherpartei, durfte sich dann zur PDS umbenennen und heute zur Linkspartei. Von der Wurzel sind es immer noch die gleichen. Das heißt, wir haben die Parlamente und die Herzen und die Demokratie geöffnet für Leute, die hier an der Mauer, übrigens, wenn wir hier rausgehen, sind wir direkt an der früheren Mauer. Hier sind die Menschen erschossen worden. Und die Täter sitzen heute, zumindest die Nachfolger, ganz normal im Bundestag. Können Sie mir dann mal erklären, wieso nicht eine Partei, die nun rechts angesiedelt ist, konservativ, die aus den Wurzeln der früheren Konservativen, warum die ausgegrenzt werden soll, das ist intellektuell nicht zu verstehen, es ist pure Ideologie.
Und wenn wir jetzt gerade bei dieser Entdämonisierung sind, von konservativer Seite, von so ein bisschen alternativen Medien, wird aktuell die Grüne Partei unglaublich dämonisiert. Können Sie mal da ein paar Zwischentöne von sich geben? Was macht eigentlich die Grüne Partei heute noch gut?
Ja, da muss ich ehrlich sagen, da finde ich jetzt inzwischen nichts mehr. Also ich habe ja mal Sympathie gehabt für die Umwelt- und Öko-Bewegung, weil man sagt, natürlich sind wir selber dafür zuständig, dass wir hier eine anständige Umwelt haben, also um uns rum, dass viel grün ist und so weiter. Die Grünen machen eben den Fehler, aus allem eine Ideologie zu machen. Also, dass ich sage, Umwelt ist für mich, dass ich hier schöne Parkanlagen habe, in Berlin blühende Blumen und wer weiß was. Aber bei den Grünen heißt das, wir hacken die Bäume ab und stellen Windräder auf. Das ist doch alles irre. Die Grünen haben alles ideologisiert. Und dann kommt wirklich, was wir schon mal angesprochen haben, diese Absurdität, Minderheiten, und zwar Mini-Minderheiten, in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe Sympathie für jeden einzelnen Menschen, egal wie er denkt, wie er lebt, was er tut. Aber es kann nicht sein, dass ich gezwungen werde, also jetzt nehme ich mal Sie, Sie haben ja nun ein Bärtchen, und ich sehe jetzt Sie hier, und jetzt soll ich zu Ihnen, weil Sie sich plötzlich fühlen, Frau Zeller sagen, also Romana Zeller. Und dann soll ich bestraft werden, wenn ich das nicht sage. Ja, sagen Sie mal, das ist doch so unfassbar bekloppt. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ich soll jetzt kontrolliert werden, ob ich meinen Müll trenne. Das ist doch alles Wahnsinn. Also, Sie können Kinder abtreiben, so viel wie Sie wollen, aber ein Küken müssen Sie immer streicheln und gut behandeln. Wir haben jegliche Maßstäbe verloren. Das ist das Problem.
Wie begegnen Ihnen eigentlich Ihre früheren Kollegen aus Journalistenkreisen, Medienschaffende, Ex-Kollegen? Wie ist da so die Resonanz?
Also, es ist unverändert, muss ich sagen, weil ich war ja immer so, wie ich war. Also deswegen, ich war immer da ein Exot, ich habe immer fröhlich meine Meinung gesagt. Ich habe immer gesagt, ihr könnt doch jetzt reden, wie ihr wollt, von eurem Gender-Kram und so weiter. Ich habe mich lustig gemacht darüber, wenn es dann anfing, war ja meine letzte Zeit, wo das schon anfing, ZuschauerInnen, Leser. Innen, da sage ich, Entschuldigung, ich bin ja kein Legastheniker und ich habe auch keinen Schluck auf, ich rede hier ganz normal. Also es gibt viele Kollegen, die sagen, du, bei dir war es eigentlich schön. Wir wussten immer, wie du denkst, aber du hast das alles so fröhlich gemacht. Und ich habe ja meist die Diskussionen beendet, wenn es um Programm und so ging. Nach dem Motto, jetzt haben wir hier eine Stunde diskutiert, aber wisst ihr was, wir machen es jetzt mal so, wie ich es zu Anfang gesagt habe. Bei meiner Verabschiedung war das also die stehende Redewendung. Also Hane, zum Schluss hat er immer gemacht, was er selber wollte. Aber wir haben schön diskutiert. Ich habe ja manchmal auch nur gestaunt, also über was für ein Schwachsinn diskutiert wird, was für mich alles selbstverständlich war. Aber das ist, der Ton macht die Musik, dass man das fröhlich und freundlich macht. Aber ich will das auch nicht jetzt idealisieren. Natürlich gibt es Kollegen, und da bin ich erschüttert, wenn ich an manche denke, mit denen ich ganz eng zusammengearbeitet habe, die dann mit dem Satz, den ich so irre finde, Hane ist falsch abgebogen. Also zu Deutsch, ich bin rechts abgebogen. Da sage ich immer, ihr Lieben, ich habe nie was anderes gesagt als heute. Nur das gesamte Meinungsspektrum hat sich verschoben. Das, was ich früher mit euch diskutiert habe, war normal. Heute ist es rechtsradikal. Also, und dann kommt noch eins dazu. Und da bin ich wieder bei Ihrem wunderbaren Medium. Alles im Internet zu machen. Manche meiner früheren Kollegen rümpfen die Nase, wenn sie mich sehen. Warum? Weil ihre Kinder und Enkel genauso denken wie ich. Ich könnte Ihnen jetzt Beispiele nennen, wo die mir dann auch mal sagen, du weißt was, das darf nicht wahr sein. Diese Diskussion zu Hause am Tisch, da sagen unsere Jungs, die sind 16 und 18, ja, der Peter Hane, der haut da auf den Putz und der macht das im Internet und so. Das ist ja auch ein Stück Genugtuung, dass man, also ich sage das mal in diesem Beispiel, wenn wir jetzt hier auf die Straße gingen, früher kamen die Jugendlichen und sagten, Hane, können wir ein Autogramm haben, die Oma ist ein großer Fan von Ihnen. Heute kommen die Omas und sagen, kann ich ein Autogramm von Ihnen haben, mein Enkel ist so ein großer Fan von Ihnen. Mich erkennen auf der Straße mehr junge Leute als alte. Und das ist für mich eine, ohne Umfrage, ohne alles, eine Antenne, dass das, was Sie auch machen, was wir jetzt miteinander machen, nicht irgendwie sinnlos an den Leuten vorbei plätschert. Es sind gerade junge Leute, die sehnen sich nach Orientierung. Und das ist ja nun auch ein bisschen mein Vorteil, darf ich ja mal sagen, im Gegensatz zu Ihnen. Das kommt ja bei Ihnen erst in 50 Jahren. Die jungen Leute lieben so alte Knacker. Also so alte weiße Männer. Die finden das ganz schick eigentlich. Opa, erzähl doch mal. Opa erzählt. Und Opa kann wunderbar Geschichten erzählen aus seinem Leben.
Wann hat eigentlich dieser, ja, sagen wir mal so, dieser Meinungsdruck bei den Öffentlich-Rechtlichen, beim ZDF. Ja. Ich habe mal bei Ihnen gelesen, Sie waren immer frei oder Sie haben immer gemacht, was Sie wollten. Wann war der Startschuss dieses Haltungsjournalismus, dieses Uniformitätsdrucks, wann war der?
Also ich bin ja nun seit, das muss ich mal schnell überlegen, 6,5, also 7 Jahre pensioniert. Es war zu meiner Zeit noch nicht. Es gab zwar immer schon, also es würde ja keiner behaupten, Journalismus sei ein konservativer Beruf. Journalismus hatte immer das Image, links zu sein, weil Kritik immer als links bezeichnet wurde. Diese Form, wie es heute ist, hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Ich bin, das kann ich singen, gehe ich auch gegen meinen Arbeitgeber. nicht vor. Ich könnte vieles gegen ARD und ZDF sagen. Ich war ja bei beiden. Aber das würde ich nie machen, weil ich habe eine Freiheit gehabt. Mir hat keiner vorgeschrieben, wenn ich zum Schluss hatte ich jeden aktuellen AfD-Vorsitzenden bei mir in der Sendung. Da hat nie einer irgendwie gesagt, das darfst du nicht. Aber heute ist es so, wir sitzen ja in Berlin. Es ist nur allzu menschlich. Die Journalisten wollen gerne bei was ganz Großem dabei sein. Und wenn die Kanzlerin sagt, oder jetzt der Kanzler, jetzt kommen Sie mal zum Abendessen im kleinen Kreis. Das war für mich immer schon verdächtig. Ich bin da immer hingegangen. Bei Merkel gab es immer Kartoffelsuppe und Buletten. Also nie so ein Shishi, ein Dialog von meeresfrischen Fischen auf einem Spiegel von Safran oder sowas. Sondern da gab es Kartoffelsuppe und Buletten. So, Frikadellen. Aber ich war immer von vornherein skeptisch. Die Frau lädt mich doch nicht ein, weil ich so schöne blaue Augen habe. Die will doch was von mir. Und diese Distanz ist verloren gegangen. Und Sie müssen sich vorstellen, Corona ist, ich nehme nur das Beispiel, Klima ist genauso, Ukraine ist noch viel schlimmer. Wenn Ihnen dann der Kanzler oder irgendein Minister tief ins Auge guckt und sagt, wissen Sie was, jetzt müssen Sie mir helfen. Wir stehen vor einer ganz großen Bedrohung. Und es kann ja sein, dass Sie das anders sehen. Aber es geht jetzt um unser Volk, um die Welt, um so weiter. Und ich bitte Sie doch einfach, lassen Sie uns da an einem Strang ziehen. Dass das heute gemacht wird, das haben wir früher in dem Sinne. Es gab immer Leute, die das mitgemacht haben, Parteigänger. Deswegen war ich nie in einer Partei und habe mich auch nie mit Politikern geduzt oder diese Verbrüderungen oder sowas. Ich habe immer die Distanz. Also ich habe immer gesagt, ich bin ganz nah an den Politikern, damit ich Informationen kriege, aber doch distanziert genug, um nicht, ich muss ja nachher, ich kann ja mit keinem, den ich duze und mit dem ich da, kann ich ja nicht anschließend in die Pfanne hauen. Das geht einfach nicht. Also das ist das Neue am Journalismus. Das liegt allerdings auch ein bisschen an der Biografie insofern. Die Generation vor mir war die Kriegsgeneration. Die haben Diktatur erlebt und waren jetzt befreit, in einem neuen Journalismus wirklich arbeiten zu können, wie ein Journalist arbeitet. Das war so die Gründergeneration. Axel Springer, hier nebenan, wo wir sitzen, ist das Springer-Hochhaus. Mensch, der Mann hat aus den Erfahrungen der Diktatur gesagt, wir brauchen Freiheit, Freiheit, freie Presse. Jetzt haben wir halt eine Generation, die das nicht mehr erlebt hat. In der Politik ist das ja auch das Problem. Sie haben das alle nicht mehr erlebt. Und so wachsen jetzt diese Hirngespinste. Also, manche sagen ja verschwörungstheoretisch, da ist irgendeiner irgendwo, der zieht die Fäden. Ist natürlich Blödsinn. Sie brauchen gar niemanden, der die Fäden zieht. Das ist ja das noch Schlimmere. Sie machen das freiwillig. Und jetzt sage ich als Letztes, einer meiner Kollegen, die, mit denen ich beim Saarländischen Rundfunk vor 100 Jahren, ich kann ja immer sagen, ich stamme aus dem vorigen Jahrtausend, angefangen habe, vor 52 Jahren Radio, war der spätere Chefsprecher der Tagesschau Jan Hofer. Und als der in Pension ging, zeitgleich mit mir bei der ARD, hat der gesagt in seinem letzten Interview, in Klammern, wie Thomas Gottschalk als letztes Wort, mit dem ich auch angefangen bin, waren alles eine Truppe, gesagt hat, ich muss weg vom ZDF, denn ich kann hier nicht mehr reden, wie ich zu Hause rede. Sagt Jan Hofer, Tagesschausprecher, wir hatten immer die Schere im Kopf. Und das ist das Ende des Journalismus, dass Sie immer schon im Kopf haben, oh, das darf ich nicht fragen, das darf ich nicht sagen, das könnte ja den falschen Menschen, also wir könnten doch jetzt Ihre Fragen analysieren und dann kommt irgendeiner auf die Idee und sagt, der stellt ja Fragen wie die AfD. Mhm. Das haben sie nicht gemacht, aber das ist doch, ich sitze in einer Live-Sendung kurz vor meiner Pensionierung mit Renate Künast, also hier aus Berlin, eine ganz große Grüne, die ja dann auch Fraktionsvorsitzende war im Bundestag. Und ich stelle dir eine normale Frage, nämlich soll man nicht 2015 die Grenzen nur noch offen machen für wirklich verfolgte Flüchtlinge und diese ganzen Wirtschaftsflüchtlinge wieder nach Hause schicken? Daraufhin sagt die, guckt auch noch in die Kamera, sie stellen ja Fragen wie die AfD. Daraufhin habe ich gesagt, wie schön für die AfD, wenn sie solche Fragen stellt. Sie müssen A, selbstbewusst sein und B, wissen Sie, wenn Sie noch nicht mal mehr frei arbeiten dürfen, ohne unter Ideologieverdacht zu sein, ist doch unser beider Beruf, dann können wir uns beerdigen.
Was ist eigentlich, ja, Sie haben gesagt, Sie kritisieren ungern oder nicht das ZDF und die ARD, was ist die beste Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was schauen Sie sich mit Abstand am liebsten noch an heute?
Das schreibe ich in meinem Buch, habe ich eine wunderschöne Geschichte. Ich habe ja auch viel Humor da drin, weil dieses Bierernste liegt mir ja nicht. Das ist einmal von meinem Freund Horst Lichter. Der war früher Fernsehkoch, bei dem habe ich auch zweimal gekocht und es wird immer wiederholt. Und wenn ich auf die Straße gehe, sagen die Leute, sie können ja immer noch nicht kochen, weil die ja glauben, das wäre immer live. Dabei ist das immer wieder das Alte, mein Essen konnte man immer wegschmeißen. So, der macht ja jetzt diese herrliche Sendung Bares für Rares. Weiß nicht, ob Sie die kennen, wo ja die Leute bringen irgendwas Antikes und das wird dann verhökert. Und diese Sendung ist so herrlich entspannend, normal und man merkt, das ZDF hat ihnen aufoktroyiert, oder das auf ist jetzt falsch, ist wie vorprogrammiert, also oktroyiert. Es muss alles gendergerecht sein. Händlerinnen und Händler, Verkäuferinnen und Verkäufer und so weiter. Und es sind, das lesen Sie dann im Buch, ich habe nur ein paar Stilblüten aufgeschrieben, wo die das alles unbewusst durchbrechen, weil das alles, also das finde ich entspannend. Und dann, ich sage das ja ganz offen, ist die zweite Sendung Rosenheim-Cops. Das ist unsere wunderbare Krimireihe am Vorabend aus Bayern, Rosenheim, so richtig Idylle und sowas alles. Also, summa summarum, politische Sendungen gucke ich mir nicht mehr an. Talkshows sowieso nicht. Weil, wissen Sie, wenn Sie die Leute kennen, wenn Sie die Mechanismen kennen, die heute Standard sind, dann ertragen Sie das nicht mehr. Ich sage das ganz offen, weil, ich sage mal an einem anderen Beispiel, können Sie bei der Europawahl jetzt machen. Wenn um 18 Uhr das Ergebnis kommt, sage ich immer, schaltet den Ton ab. Am Gesicht der Moderatoren erkennt ihr das Ergebnis. Wenn also das blanke Entsetzen, dann wissen Sie, die AfD hat schon wieder 20% zugelegt. Amerika, Hillary Clinton rettet uns. Und dann schalten Sie das an und dann wissen Sie ganz genau, Trump hat gewonnen.
Schauen Sie ZDF Royal von Jan Böhmermann?
Nein, habe ich noch nie im Leben gesehen. Ich höre nur immer davon und kann mich nur bedanken bei Jan Böhmermann. Er ist der größte Werbeträger für mich und meine Bücher. Wenn er sich lustig macht über mich und meine Bücher zerreißt zum Beispiel, oder es gibt eine Literatursendung in der ARD, die das auch tut, ist das die beste Werbung. Wissen Sie, das, was so Leute wie Böhmermann machen, können Sie nur mit Leuten machen, die zu 99% bekannt sind. Der kann ja erst nicht sagen, also der Peter Hane, das ist also, ist er von Beruf, das ist sein Hintergrund. So, er erklärt 5 Minuten, wer Peter Hane ist, um dann zu sagen, es ist ein Arschloch. Sondern er muss von vornherein sagen, also der Peter Hane, den ihr alle kennt, ist ein Arschloch. Also es ist eigentlich ein Ritterschlag. Also dasselbe sehe ich doch auch bei Ihnen oder bei Roger Köppel. Es ist doch völlig klar, der kann doch nur angegriffen werden, weil ihn jeder kennt. Und dazu kommt dann noch Hahnes Lebensweisheit. Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Wissen Sie, vieles an Kritik ist purer Neid. Und ich erlebe es ja jetzt mit meinem Buch. Es sind, manche sagen es mir ja auch ganz offen und sagen, weißt du was, es darf nicht wahr sein. Wir waren jetzt in der Buchhandlung und die sagen, das Buch ist jeden Tag ausverkauft. Das ist doch toll.
Vielleicht ein gut gemeinter Ratschlag ans Öffentlich-Rechtliche. Ich will jetzt nicht Kritik. Ja. Was wäre vielleicht, oder? Es sind viele Menschen sind auch unzufrieden mit den schauen nicht mehr. Sie waren zur Blütezeit, waren Sie da? Was müsste man heute vielleicht reformieren? Welche Schrauben müsste man wieder neu justieren, anziehen? Was wäre zu tun jetzt?
Eigentlich ist das ganz einfach. Es ist wie in der Politik. Sich zu verstehen als das, was man ist. Diener. Wir Politiker und Journalisten sind Diener für die, die uns bezahlen. Das heißt, ich muss wieder sagen, die Fragen, die ich stelle in Talkshows, sind die Fragen, die Oma Meier auch gerne stellen würde, aber sie kann es ja nicht, weil sie nicht im Fernsehen ist. Wir müssen wieder Stellvertreter des Volkes sein, dem Volk dienen mit dem, was wir tun und nicht Selbstdarsteller, das ist das Allerschlimmste, oder Ideologen, die belehren wollen. Also wenn wir wieder zurückkämen zu einer normalen Unterhaltung, die Unterhaltungssendungen sind ja auch inzwischen reinste Ideologie. Also Heino darf doch nicht mehr singen, Schwarz-Braun ist die Haselnuss. Das ist ja ein Nazi-Lied. Die Leute wollen das aber gerne singen. Also sage ich mir doch, dann muss ich es im Fernsehen singen, weil die Leute das gerne wollen. Das ist doch irre alles. Also man muss wieder seine Rolle finden. Ein Minister, so heißt es ja auch dann auf Latein, Minister, Diener. Ich sage immer, das war mein Berufsmotto immer, ich bin einmal Diener der Wahrheit. Ich diene der Wahrheit. Ich will keine Lüge, ich will keine Hetze, ich will keine Ideologie, ich will einfach Fakten. Heute sagt man Fakten, die Wahrheit. Und zweitens, im Auge habe ich nicht den Fernsehrat, den Intendanten, den Zeitgeist und vor allem nicht die Kritiker, sondern die Leute, die mir da jetzt zugucken. Das ist mein Ansprechpartner. Denen will ich dienen. Und deswegen habe ich ja immer gesagt, wenn man mir den Grimme-Preis, das ist ja so der höchste Fernsehpreis, hätte verleihen wollen, dann hätte ich gewusst, ich habe was falsch gemacht. Denn für die Haltung, die ich habe, kriegen Sie heute keinen Preis. Sie kriegen nur Publikumspreise. Und deswegen bin ich ja froh, die Preise, die ich habe, sind nie von einer Journalistenjury, sondern sind immer von meinen Journalistenpreise sind alle Volksabstimmung. Und mein Buch, und das sagt mir jetzt ein, ich will ihn nicht nennen, ganz bekannter, strammer linker Kollege, der sagt, weißt du, Peter, ich finde das ja so schrecklich, aber das ist eine Volksabstimmung, dass Leute sagen, von diesem Hahne kaufen wir was. Sie müssen ja immerhin 12 Euro investieren, hat auch die Bedeutung, es ist wie eine Volksabstimmung. Und da muss ich sagen, das macht mich unglaublich dankbar. Und ich will ja nicht wiederholen, was ich überall schon gesagt habe, aber ja, ich erlebe doch jetzt meinen fünften Frühling. Die anderen sitzen jetzt als Pensionäre weinend, weil sie nicht mehr vor der Kamera sind. Ich habe noch nie so viel Zustimmung gehabt wie heute.
Sie haben den Buchpreis von Ihnen genannt, 12 Euro. Ja. Die Gebühr für den öffentlichen Rundfunk ist, glaube ich, 18 oder 19 Euro. Ich weiß es nicht mal, aber ich bin nicht so gut informiert als Schweizer. Interessant ist, ich habe das mal den ehemaligen Schweizer Bundespräsidenten gefragt, wie viel er denn in der Schweiz bereit wäre, für den öffentlichen Rundfunk zu bezahlen. Und da hat er gesagt, er verlangt schon fast Schmerzensgeld. Jetzt frage ich Sie, wie viel wären Sie bereit zu zahlen? Wie viel müsste eigentlich diese GFZ-Gebühr heute noch sein?
Also ich habe eine Loyalitätserklärung unterschrieben als Führungsperson, Mitglied der Programmdirektion. im ZDF, sodass ich mich dazu jetzt nicht so äußern kann, wie ich mich jetzt gerne äußern würde. Aber wenn ich jetzt sehe, was Sie hier machen, es können das leider die Zuschauer nicht sehen. Ich habe immer gedacht, wir gehen jetzt für das Interview irgend in eine Ecke, da stünden schon Scheinwerfer und Tonaufnahmen und da ist eine Schiene gelegt, wo eine Kamera fährt und sich bewegt und all sowas. Jetzt sitzen wir, damit Sie das auch mal wissen zu Hause, quasi vor einem Handy. Hier ist nichts anderes als ein Handy und Sie halten hier das Mikrofon. Das würde auch keiner machen heute. Da würde irgendeiner stehen und würde das Mikrofon halten. So, das heißt, damit will ich ja nur sagen, wir machen hier dieses wunderschöne Interview mit einem Mini-Aufwand von Produktionskosten, also null quasi. Und der öffentlich-rechtliche Bereich ist so aufgebläht, also wie so ein Soufflé. Und eigentlich müsste man da reinstechen. Und wenn man jetzt sagt, reinstechen, heißt ja, die Rundfunkgebühr wird halbiert oder irgendwas. Dann würde das in sich zusammenfallen und trotzdem funktionieren. Der Aufwand ist viel zu hoch, den wir da heute haben. Und wenn Sie sehen, Sie haben ja die Skandale. Hier in Berlin, RBB, da sitzen die Intendanten auf geölten Parkettboden auf Massagesesseln und stellen ihre Verwandtschaft an. Und ich könnte jetzt, wenn ich die Bücher auftun würde, wie viele Politiker ihre Kinder untergebracht haben bei ZDF und ARD, wie viele heute in den Rundfunkräten sitzen, auch im ZDF, die reden davon, oh, wir stimmen im Landtag nicht mehr zu, wenn die Gebühren erhöht werden. Weil sie aber dann in den Gremien sitzen, Fernsehrat, Rundfunkrat, zum Schluss heben sie doch alle wieder die Hand. Könnte ich jetzt alles schildern. Und weil Sie Böhmermann eben genannt haben, der macht nur das, was man ihn machen lässt. Denn die sind ja die Politiker, die ja den Fernsehrat dominieren, unterschreiben ja die Verträge. Also wenn ich er wäre, würde ich das auch alles machen, solange man mich nicht hindert. Also das ist ein Geflecht und ich glaube, man muss es entflechten. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen losgelöst werden von der politischen Beeinflussung. Und ich will das jetzt hier nicht auflisten. Sie können ja im Internet gucken, nehmen wir nur mal ZDF. Fernsehrat, Verwaltungsrat. Wer sind die Mitglieder? Und da schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen. Also ich kann nur sagen und appellieren auch an die Kollegen, erhaltet euch nicht nur euren Arbeitsplatz, sondern auch dieses System, in dem ihr bescheiden werdet. Bescheiden, 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 bescheiden. Und ich kann Ihnen tausend Sachen, könnte ich Ihnen jetzt sagen, wo man sparen kann, sparen kann. Es kann mir doch keiner sagen, dass zu einem und demselben Ereignis ganze Ü-Wagen von allen möglichen Sendern ankommen. Man kann sich doch absprechen und sagen, wir schicken zwar die unterschiedlichen Journalisten, aber die Technik macht nur einer. Damit sparen Sie schon Millionen und Milliarden. Also ein Stück Strafe für das, was ideologisch heute passiert, ist natürlich, dass die Leute sich jetzt weigern und sagen, wir wollen das nicht mehr finanzieren. Wobei ich allerdings sagen muss, die Schweiz hatte ja die Möglichkeit abzustimmen.
Kommt wieder.
Ja, kann man nur hoffen.
Also kommt wieder, wir stimmen über die Halbierung ab.
Aber ja, wunderbar. Ja, also ich sage nur wunderbar, weil bei der ersten Gelegenheit hat die Schweiz ja das nicht mehrheitlich bestimmt. Also ich finde das jetzt völlig richtig, das Volk darüber zu entscheiden lassen. Und es ist doch ein Witz, dass wir hier für alternativen Medien betteln müssen. Spenden Sie, unterstützen Sie uns. Und das andere läuft automatisch. Dann kann man doch auch sagen, was Sie hier machen mit der Sendung. Sie erfüllen ja auch die Informationspflicht. Also müsste das doch bezahlt werden, warum denn nicht? Hätten Sie hier drei Handys stehen.
Na gut, aber dann würde ich mich in eine Abhängigkeit manövrieren. So, letzte Frage. Letzte Frage, jetzt haben wir lange gequatscht, wollte eigentlich nicht so lange, aber jetzt ist es trotzdem so lang geworden. Sie schreiben immer wieder oder betonen auch immer wieder oder deuten es an zumindest von dieser gespaltenen Gesellschaft in Deutschland, von dieser Zweiteilung, alle brüllen sich an, eine generelle Aufgeregtheit ist so wahrnehmbar, zumindest von außen. Was wäre Ihr Vorschlag, Ihr Ratschlag, ja, vielleicht auch die Lösung, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie sie, vielleicht wurden Sie auch noch gar nie gefragt, für eine Annäherung, für eine Kittung dieses Grabens, wie kann Deutschland sich wieder die Hand reichen?
Ich glaube, das ist theoretisch und pauschal schwer zu sagen, weil man das nicht anordnen kann. Mein Appell ist einfach nur, zusammenrücken ist ja oft etwas ganz Schlichtes. Das ist ja nicht etwas Großintellektuelles oder sowas, sondern zusammenrücken heißt ja wieder an den Stammtisch, ins Kaffeekränzchen, in den Verein. Dass wir wieder, das Vereinsleben ist ja völlig kaputt gegangen durch diesen Corona-Irrsinn und es ist nicht wieder auferstanden. In der Schweiz erlebe ich es auch, ganze Trachtengruppen, Chöre, alles ist weg. Und jetzt kommt man nicht mehr zueinander, weil man ja in diesem Kampf ist. Also wenn wir das wieder hinkriegen, ganz schlicht, auch in der Familie. Ich hatte ja eben das Beispiel mit dem Geburtstag, wo die Schwester ausgeladen wurde. Dass wir einfach sagen, nicht wir vergessen die Gegensätze. Das wäre ja ein Verniedlichen. Sondern die Gegensätze trennen uns nicht mehr. Also ich kann doch mit jemandem Skifahren im Wallis, da ist mir doch völlig egal, ob das ein Kommunist ist oder ein Rechter. Es geht doch darum, dass man was Schönes gemeinsam erlebt. Natürlich bin ich immer froh, wenn Leute dann in die Richtung einschwenken, die ich gerne hätte. Aber das ist ja der Wettstreit der Argumente. Also ich denke, es ist oft in ganz kleinen Dingen, dass wir... und deswegen ist ja auch übrigens der Angriff auf die Familie, es ist ja nicht so sehr angegriffen wie die Familie. Also wenn Sie heute Vater, Mutter und zwei Kinder, dann sind Sie ja Nazi im Endstadium. Und wenn die Kinder noch blonde Haare haben und die noch zu Zöpfen geflochten sind, sind Sie ja Nazi im Endstadium. Und da ich das hier sage, ist das nicht dahingesagt. Hier wenige Meter entfernt saß die Familienministerin Frau Giffey und die hat eine Fibel rausgegeben, wie erkennt man an Kindergartenkindern, dass die Eltern Nazis sind. Und da steht unter anderem drin, wenn die blonden Haare geflochten sind. Also wissen wir, sind ja langsam in Deutschland völlig idiotisch. Also zusammenrücken, Gemeinschaft, feiern. Es ist ja alles, wissen Sie, wenn ich natürlich eine Hochzeitsfeier mache und dann ist da ein Pfarrer voll mit Regenbogen, mit einer Predigt, wo ich sage, ach du liebes bisschen, dann das Hochzeitsmenü muss natürlich nur aus Salatblättern und nachwachsenden Rohstoffen, also dass alles ideologisiert wird. Warum können wir nicht mal einmal wieder sagen, wir feiern miteinander, egal welche Partei wir wählen, und wenn das uns wieder gelingt, dann gelingt uns auch der Überbau, also das Große.
Herr Hane, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Lieber Roman Zeller, es hat mich wahnsinnig gefreut und ich kann hoffen, dass vielleicht ein bisschen was rübergekommen ist. Ich will einfach sagen, machen Sie nach dieser Sendung einen Doppelpunkt und fangen Sie selber an, in Ihrer eigenen Umgebung das umzusetzen, was wir hier miteinander besprochen haben.
Vielen Dank.